Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Harriet Charlotte Jensen und heute möchte ich mit euch einmal über das Thema der Hexkastration sprechen.
Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de-Expertin Harriet Jensen.
Ich habe 2019 ein absolut wundervolles Fohlen gezüchtet. Es war mein absolutes Traumfohlen. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass dieses Fohlen mich verlassen würde. Eigentlich hatte ich ihn nämlich ursprünglich so gezogen, dass ich ihn gut hätte verkaufen können. Hab aber gesagt, wenn es ein Fuchs und ein Hengst wird, weil ich super gerne wieder einen Wallach haben wollte, dann behalte ich ihn. Ja, und es kam, wie es kommen musste. Es wurde natürlich ein Fuchs, es wurde ein kleiner Hengst und mit der Zeit habe ich festgestellt, dass er nicht nur, ja, was diese oberflächlichen Merkmale angeht, mein absolutes Traumpferd ist, sondern tatsächlich auch von seinem Charakter.
Pet Talks Pferd wird dir präsentiert von tierarzt24.de, dein zuverlässiger Online-Shop rund ums Tier und damit dein Tier gesund bleibt. Du möchtest deinen Liebling von Anfang an optimal unterstützen? Du willst die Fütterung sogar leistungsorientiert abrunden? Dann findest du bei Tierarzt24 genau das Richtige. Equifair. Das flüssige Ergänzungsfuttermittel enthält konzentrierte B-Vitamine, Niacin, Folsäure, Zink, Kupfer und Eisen. Unentbehrlich für Wachstum, Fruchtbarkeit und Fohlenentwicklung sowie für die Sauerstoffversorgung der Muskulatur und die Blutbildung. Equifair eignet sich daher auch besonders für Zucht- und Sportpferde. Überzeuge dich selbst und sichere dir mit dem Gutscheincode Pferd24 5€ Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Infos unter www.tierarzt24.de/pferdefreunde-dtw. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Deswegen habe ich mich dann entschieden, den kleinen Kerl zu behalten. Die Rede ist von Caspian. Diejenigen von euch, die mir bei Social Media folgen, die kennen ihn, die kennen Bilder von dem kleinen Kerl und die wissen, dass es um mich wirklich geschehen ist. Und ja, deswegen ist er da.
Aww.
Jetzt ist es allerdings so, dass es natürlich relativ schwierig ist, einen Hengst adäquat artgerecht zu halten im Pensionsbetrieb. Ich weiß, dass es natürlich auch Beispiele gibt, bei denen das sehr, 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 sehr gut klappt. Jetzt ist es allerdings nun mal nicht der Regelfall. Also ich persönlich war in sehr vielen Stellen, habe ganz häufig mitbekommen, dass die Hengste eben nicht artgerecht gehalten werden konnten, keine Kumpel hatten, nicht wirklich so lang wie die anderen auf die Wiese konnten, weil der Platz eben in solchen Stellen natürlich auch begrenzt ist. Das heißt, man ist natürlich auch immer darauf angewiesen, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, die logistischen Kapazitäten, dass man die Pferde überhaupt auch anständig rausstellen kann. Und so ist es bei uns im Stall nicht anders. Wir haben natürlich ganz viele Wiesen, wir haben ganz viele Paddocks, aber die sind aus Platzgründen natürlich auch alle beieinander. Und wenn man dort einen Hengst hat, der gerade mit seinen Hormonen zu kämpfen hat, dann kann man den zum Beispiel nicht unbedingt neben eine rossige Stute stellen. Auch da natürlich gibt es Hengste, mit denen das sehr gut klappt, aber es ist nun einmal nicht der Regelfall und Hormone sind auch etwas, was man jetzt nicht unbedingt als Erziehungsproblem werten kann, sondern es gibt einfach Pferde, die sind hengstiger, es gibt Pferde, die sind nicht so hengstig. Und von daher ist das eine Entscheidung gewesen, die ich tatsächlich dann auch zum Wohle des Pferdes getroffen habe. Ich persönlich hätte ihn tatsächlich ganz gerne auch später zur Körung geschickt, muss aber auch sagen, dass das ein Traum ist, den man natürlich als Züchter seines eigenen Hengstes hat, gerade weil er auch eben eine sehr schöne Abstammung hat, tollen Körperbau, die ersten Testläufe über den Cavaletti hat er auch sehr gut gemeistert, dass man dann natürlich auch ganz schnell ins Träumen kommt und sich vorstellt, oh, mein erster selbstgezogener Hengst und dann könnte der zur Körung und natürlich hat man den Traum vom gekürten Hengst, aber am Ende des Tages, was mache ich denn mit einem gekürten Hengst? Ich muss ihn nicht kören lassen, damit er am Ende nicht in den Deckeinsatz geht. Ich habe aber bei uns im Stall gar nicht die Möglichkeit, meinen Hengst regelmäßig in der Decksaison abzusamen. Das heißt, ich müsste ihn dann für die Decksaison in die Obhut von anderen Menschen geben und auch damit das für den Hengst eben nicht so stressig ist, würde der dann dort auf der Station stehen. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich möchte eigentlich kein Pferd haben, was eben ein Nomade ist. Und dementsprechend kam dann eben die Entscheidung, relativ schnell, auch wenn sie ein bisschen wehgetan hat, dass ich meinen Hengst kastrieren möchte. Das war so ein bisschen die Vorgeschichte und jetzt würde ich euch einfach mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, wie das überhaupt abgelaufen ist, was wir beachtet haben, warum ich mich für diese Form der Kastration entschieden habe und so weiter und so fort. Kaspian ist ein frühes Fohlen, der ist im Februar geboren, dementsprechend war der bei seiner Kastration bereits 2 Jahre alt. Ich habe mich für eine frühe Kastration entschieden, denn es ist ja häufig wird einem ja gesagt, wenn du deinen Hengst früh kastrieren lässt, dann wird der so ein schlaksigerer Typ und den Hengsttyp, den behält das Pferd auf jeden Fall nur, wenn der auch spät gelegt worden ist. Das ist in dem Sinne nicht ganz richtig, denn natürlich stecken die Junghengste mehr Kraft in hengsttypische Aussehen, also sie sind eher massig und entwickeln natürlich auch diesen tollen Hals. Und das ist natürlich etwas, was natürlich den Pferden optisch schon was gibt und sie sehen auch vergleichsweise dann nach einfach mehr Pferd aus, wenn man sie mit den gleichaltrigen Wallachen vergleicht. Jedoch muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, zum einen ist es widerlegt, dass die Hengste nur hengstig und breit werden, wenn sie halt eben lange Hengst bleiben. Das ist tatsächlich eher eine Typgeschichte. Zum anderen finde ich persönlich, ist es eine sehr egoistische Handlungsweise, ein Pferd später legen zu lassen aus optischen Gründen, weil es ändert ja nichts am Charakter oder an der Leistungsfähigkeit meines Pferdes in irgendeiner Form, wenn ich ihn dann länger Hengst lasse. Zumal es so ist, dass viele Hengste ihre Hengstoptik nach und nach ablegen, wenn sie kastriert sind. Natürlich ist dieser Prozess etwas langsamer, wenn die Hengste länger Hengst gewesen sind oder die Wallache länger Hengst gewesen sind. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Stuten, die im Hengsttyp stehen. Und es gibt sogar Wallache, die im Hengsttyp stehen, obwohl sie früh gelegt worden sind. Und jetzt kommt's, es gibt sogar Hengste, die nicht nach Hengst aussehen. Da gibt es auch genug Kandidaten. Und von daher ist das etwas, was tatsächlich ja eher so ein bisschen so ein kleines Ammenmärchen ist. Auf jeden Fall ist dann die Entscheidung getroffen worden, dass Kaspian eben kastriert werden soll. Ich habe mich mit meiner Tierärztin auseinandergesetzt. Wir haben versucht, einen entspannten Termin für alle zu finden. Wir haben uns dafür entschieden, die Kastration bei uns im Stall zu machen. Das war ja oder ist beziehungsweise ein ganz, ganz einfacher oder hat einen ganz einfachen Grund. Kaspian ist noch sehr jung, dementsprechend gab es keinen Grund, warum er in die Klinik gemusst hätte. Beide Hoden waren da, also er ist kein Klopphengst gewesen. Das heißt, man musste da jetzt nicht die Bauchhöhle aufschneiden oder etwas in der Art oder noch warten, dass der Hoden eben noch runterfällt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Deswegen würde ich grundsätzlich diese Kastrationsart jetzt nicht jedem ans Herz legen, denn das muss man immer individuell entscheiden, wenn es ja eben in Bezug auf das jeweilige Pferd und gemeinsam mit dem Tierarzt, denn auch nicht jeder Tierarzt bietet eine Kastration an. Das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, den man einmal erwähnen sollte. Das heißt, es kann sogar passieren, dass ihr vielleicht einen ganz, 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 ganz tollen Tierarzt an eurer Seite habt, dieser Tierarzt euch aber an einen Kollegen oder eine Kollegin verweisen muss, weil er oder sie selber halt eben keine Kastration durchführt. Da Kaspi aber ein gesunder, munterer Hengst mit 2 Hoden gewesen ist und an und für sich auch sehr gut bei uns im Stall zurechtgekommen ist, haben wir uns einfach für die Variante entschieden, dass der Tierarzt zu uns in den Stall kommt. Mit einer Helferin kam er tatsächlich dann und wir hatten den Longierzirkel. Wir haben eine kleine Longierhalle, wo nur der Zirkel drin ist, hatte ich vorab mit unseren Stallbetreibern besprochen und auch mit anderen Leuten bei uns im Stall, dass wir den eben für den Zeitraum der Kastration einmal sperren. Das waren tatsächlich nur 1,5 Stunden, die wir dort das Ganze gesperrt hatten und das war auch eher prophylaktisch, denn die Kastration an sich geht unfassbar schnell vorbei. Das hat mich ein klein bisschen geschockt auf eine gewisse Weise. Es geht dann doch super schnell. Kaspi hat einen kleinen Beruhigungsshot gekriegt, sage ich mal. Dann wurde ihm eine Braunüle gesetzt. Die wurde dann am Hals tatsächlich festgenäht. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, dass man 2 Hautfalten nimmt und diese Hautfalten dann halt eben zur Sicherung der Braunüle nutzt. Ich fand es sehr spannend, aber ich hätte mir gewünscht, dass ich das nicht bei meinem eigenen Pferd sehen muss. Es ist alles halb so wild und es klingt jetzt auch ganz, ganz fies. Wie gesagt, ich war auch im ersten Moment geschockt, aber so schlimm ist das nicht. Dann haben wir ihn rübergeführt, da war er schon ein klein bisschen düdelig. Ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht nachgefragt, warum wir ihn nicht erst in der Longierhalle betäubt haben. Dann ging es so weiter, dass er dann in Narkose gelegt worden ist. Das war relativ aufregend, weil der Tierarzt hatte mich vorgewarnt und meinte, ja, wir müssen ihn dann so ein bisschen auf die andere Seite rüberschubsen, damit er nicht auf der Seite der Braunüle landet. Ja, was tut Kaspar natürlich? Will sich auf die Seite der Braunüle legen. Also standen wir da zu zweit mit vollem Gewicht gegen das Pferd gestemmt und haben ihn dann motiviert, sich dann doch vielleicht lieber auf die andere Seite zu legen. Das hat dann auch alles reibungslos geklappt. Und dann ging es auch schon los. Kaspi musste dann tatsächlich noch ein bisschen nachbetäubt werden, denn er hat sich von der Narkose nicht wirklich beeindrucken lassen und hat auch ein bisschen beleidigt geschnaubt. Das tat mir dann ja auch ein klein bisschen leid, muss ich gestehen. Und ich wurde dann auch in den Prozess mit einbezogen, während die Arzthelferin an der Seite saß und eben überprüft hat, dass Kaspi wirklich auch in Narkose liegt. Und der Tierarzt sich dann eben mit der Kastration an sich beschäftigt hat, habe ich mit einem Strick um seinen Huf gebunden, sein Bein hochgehalten und konnte deswegen nicht so viel von dem Ganzen sehen, weil ich die ganze Zeit das Bein vor meiner Nase hatte sozusagen. Muss sagen, auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, dass ich es nicht gesehen habe, weil es natürlich eine sehr spannende Geschichte ist und ich auch in der nächsten Zeit nicht die Möglichkeit haben werde, da nochmal drauf zu gucken und zu wissen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht so super stabil, was solche Sachen angeht, also kann mir sowas nicht unbedingt angucken und denke, dass es ja positiv und negativ ist, dass ich es nicht gesehen habe. Auf jeden Fall ging das Ganze dann tatsächlich super, super, super schnell. Dann hat er ihn genäht mit selbstauflösenden Fäden. Und dann haben wir gewartet, dass Kaspi wieder aufsteht. Und das Aufstehen ist ja immer so ein bisschen so ein kleiner kritischer Punkt nach einer Narkose. Deswegen hatte er zu dem Zeitpunkt auch die Braunüle noch drin, für den Fall der Fälle, dass auch sein Kreislauf irgendwie kollabieren sollte oder so. Das darf man ja immer nicht unterschätzen. Man weiß ja auch immer nicht, wie die Tiere jeweils auf so eine Narkose reagieren. Das hat aber alles sehr gut geklappt. Kaspian hat sich da eigentlich relativ entspannt zurückgelehnt und hat gemerkt, oh, ich bin noch ein bisschen wackelig auf den Beinen und hat dann auch gewartet. Dann ist er irgendwann aufgestanden. Ist rumgelaufen, kam dann auch relativ schnell zu mir und ich durfte ihn dann ein bisschen kuscheln und in den Arm nehmen und das fand ich dann auch natürlich sehr schön, dass er dann mich irgendwie dann doch als Vertrauensperson schon sieht, obwohl ich noch gar nicht so lange mit ihm so richtig aktiv Zeit verbringe. Es ist dann schon immer schön. Dann haben wir ihn in die Box gestellt. Er hat noch eine Fressbremse drauf gekriegt, weil er halt eben noch 2 Stunden lang nichts fressen durfte nach der Narkose. Damit war das Thema schon erledigt. Er hat dann noch bevor die Braunüle entfernt worden ist, hat er dann eben noch ein Antibiotikum bekommen und Schmerzmittel und einen Entzündungshemmer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also er hat auf jeden Fall 3 Mittel gespritzt bekommen, auch zur Prophylaxe eben. Und am Ende des Tages, war Kaspi dann, stand auf den Beinen, sah ein bisschen betröppelt aus, aber er hat eigentlich einen sehr guten Eindruck gemacht. Der Tierarzt hat mir geraten, ihn auf jeden Fall nicht zu schonen im Sinne von Boxenknast in Anführungsstrichen, sondern ihn wirklich auch rauszustellen. Vielleicht nicht unbedingt in Matsch und Schlamm, aber wir haben ihn dann ja eben auch auf die Wiese gestellt. Und das hat alles sehr gut geklappt. Und Kaspi hat tatsächlich überhaupt keine Komplikationen gehabt. Also die Wunde ist nicht aufgegangen. Er ist am nächsten Tag direkt über die Wiese galoppiert und gebockt. Er hat dann noch eine Woche lang Schmerzmittel in Pulverform über sein Futter bekommen, einmal täglich. Und dann war noch meine reguläre Tierärztin. Also ich bin mit meinen Pferden in einer Gemeinschaftspraxis. Aber die Ärztin, die regulär meine Pferde betreut, die ist nicht für die Kastration zuständig. Das macht der Chefarzt, sag ich mal so. Die dann halt eben meine reguläre Ärztin ist, die ist dann noch 2-mal da gewesen. Also er wurde an einem Montag kastriert. Dann hat er am Mittwoch kam nochmal der Tierarzt, der ihn kastriert hatte, hat ihm nochmal Antibiose gespritzt. Und am Freitag kam dann meine Tierärztin und hat ihm nochmal Antibiose gespritzt. Und dann wird nochmal geschaut, ob das Pferd in irgendeiner Form noch eine Nachbehandlung braucht. Die hat er nicht gebraucht. Also wir können tatsächlich sagen, wir sind da sehr entspannt durchgeglitten durch diese ganze Geschichte. Also eine Kastration ohne Komplikation, keine Folgeerscheinungen oder Komplikationen. Für uns ist das alles relativ entspannt vonstatten gegangen. Zu den Kosten kann ich auch einmal etwas sagen. Ich habe knapp über 300 Euro für diese Kastration bezahlt. Das ist ja auch immer ein Thema, was viele Leute interessiert. Aber ich glaube, auch da kommt es so ein bisschen darauf an, auf die Region, auf die Art der Kastration, darauf, wie kompliziert oder eben unkompliziert das Ganze abläuft. Aber Um und bei ist das, glaube ich, auch im Rahmen. Also ich habe verschiedene Preise gesehen, als ich das mal gegoogelt habe. Und ich liege da mit meinen 300 € inklusive übrigens der Nachbehandlung. Also nicht nur die Kastration an sich, sondern eben auch die 2 Antibiosespritzen und die beiden Male Anfahrt, die der Tierarzt dann ja an den Tagen auch hatte. Da liege ich dann eben knapp über den 300 € und das ist auch komplett im preislichen Rahmen. Jetzt ist es ja so, dass ich 3 Stuten, einen Wallach, also jetzt 2 Wallache habe und die natürlich idealerweise auch gerne zusammenstellen wollen würde. Und aktuell stehen sie auf den Wiesen nebeneinander. Das hat eine Zeit lang nicht geklappt, weil Caspian tatsächlich kurz vor der Kastration relativ hengstig geworden ist und angefangen hat, sobald die Stuten sich auf der Nachbarwiese bewegt haben, sofort wie ein Wahnsinniger am Zaun rauf und runter zu traben und einmal sogar am Zaun auch gestiegen ist und sich dabei verletzt hat. Das ist tatsächlich dann eben etwas, wo man sagt, ja, da ist das, ist eben das Risiko zu groß. Deswegen stand er da noch ganz lange nicht neben den Stuten. Und wir haben dann der Richtwert ist so, nach 8 Wochen kann man die Pferde zusammenstellen. Das hat nicht nur etwas mit der Zeugungsfähigkeit der Hengste, also der Ex-Hengste, also der Wallache zu tun, sondern das hat tatsächlich auch viel damit zu tun, dass die Hengste dann noch das Decken so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und es geht darum, dass die Hengste, also die Wallache dann, gar nicht erst in den jungen Jahren lernen zu decken. Das heißt, man soll auf jeden Fall versuchen, die Pferde erst dann oder die Wallache dann erst mit Stuten zusammenzustellen, wenn diese Wallache eben kein Interesse mehr an den Stuten haben. Das passiert im Regelfall frühestens nach um und bei 8 Wochen. Wir haben das dann so gemacht, beziehungsweise ich habe das so gemacht, dass ich meine Pferde dann nach 6 Wochen nebeneinander auf die Wiesen gestellt habe und ein bisschen geschaut habe, ob das klappt. Das hat tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Da war ich sehr glücklich drüber. Und dann haben wir es tatsächlich einmal versucht, sie zusammenzustellen. Und ich habe daraufhin meine Leitstute, sage ich mal, also die ein bisschen das Sagen hat, die habe ich zuerst dazu gestellt, um mal zu gucken, wie die reagieren, weil die auch eine ist, die jetzt in der Rosse nicht sich anderen Pferden anbietet. Die eine Stute, die ich habe, die macht das leider. Und deswegen habe ich die einfach mal zusammengestellt. Das verlief ohne jegliche Komplikationen. Natürlich haben sie wie alle anderen Pferde auch erstmal ein bisschen die Rangordnung ausdiskutiert. Aber danach haben sie ganz entspannt gegrast und alles war gut. Es war kein Interesse an ihr als Stute. Also es war ein generelles Pferdeinteresse von beiden Seiten, aber es war eben kein Hengst trifft auf Stute. Und am Folgetag haben wir dann alle zusammengestellt. Und das verlief tatsächlich nicht ganz so gut, denn meine eine Stute ist, wie gesagt, eher etwas zickiger und eben auch in der Rosse sehr, ich nenne es mal aggressiv, sehr direkt. Die wurde dann an dem Tag super zickig, aber ich dachte, naja gut, so ist sie halt. Und dann einen Tag später wollten wir sie wieder alle zusammen rausstellen und da hat die Stute tatsächlich angefangen, kaum dass sie auf der Wiese war, auf Caspian loszulaufen und hat dem die ganze Zeit angerost. Die Folge war, dass Caspi dann natürlich ausgeschachtet hat und Anstalten gemacht hat, dass er jetzt vielleicht in den nächsten Minuten mal aufspringen könnte. Bin ich dann dazwischen gegangen, habe die Pferde getrennt, eben aus, wie eben schon gesagt, weil ich nicht möchte, dass er auf meine Stuten aufspringt. Das birgt einfach ein viel zu großes Verletzungsrisiko für alle Parteien und wie gesagt, es muss auch nicht sein. Und dann habe ich die beiden einfach getrennt und jetzt gucken wir einfach mal, ob das Ganze langfristig funktioniert. Aber am Ende des Tages steht er mit den anderen beiden Stuten total artig, nur mit dieser Stute, die halt eben aber auch sich sehr, ja, eben wie gesagt, sehr direkt verhält in ihrer Rosse. Nur die, ja, macht noch so ein bisschen Schwierigkeiten, aber schlussendlich ist es mir auch gar nicht so super wichtig, sie alle zusammenzustellen. Es wäre natürlich schön, wenn es jetzt aber nicht klappt, dann ist das auch kein Beinbruch und ist jetzt auch irgendwie für die Pferde kein großes Dilemma. Denn sie haben ja alle Weidepartner, das ist mir sehr wichtig, dass meine Pferde eben nicht alleine stehen. Mein kleiner Caspi stand auch die ganze Zeit nicht alleine, der stand von vornherein mit meinem Wallach zusammen. Das war mir sehr wichtig, ihn von vornherein zu sozialisieren, damit ich eben später, wenn er kastriert ist, nur noch die Hürde habe, dass ich ihn dann eben mit Stuten zusammenstellen muss und nicht die Hürde habe, dass ich ihn überhaupt mit Pferden zusammenstellen muss. Das war's auch schon, das war meine kleine Kastrationserfahrungsberichtsgeschichte von der Kastration meines kleinen Hengstes. Das ist jetzt auch, wie gesagt, gar nicht so lange her. Das war Anfang Juni. Und ja, wir haben das alles sehr gut überstanden und ich bin sehr froh, mich für diesen Weg entschieden zu haben, denn es war mir wichtig, dass Kaspian eben nach der Kastration regulär in seinen Alltag reinfindet, weil ich einfach glaube, dass wenn es keine großen Gründe gibt, warum man den Hengst in die Klinik fahren sollte, dann heilt zu Hause immer alles am besten, als dass man zusätzlichen Stress verursacht, indem man auch noch die Umgebung verändert. Dementsprechend war das für uns die absolut perfekte Entscheidung. Natürlich sollte man aber das immer grundsätzlich mit seinem Tierarzt besprechen und vor allem alle Faktoren mit in die Waagschale werfen, die dort irgendwie zum Tragen kommen könnten. Das war's. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und ich würde mich freuen, wenn wir uns ein wenig über dieses Thema austauschen könnten. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal erlebt, dass euer Hengst kastriert werden sollte, musste, wie auch immer. Oder es steht euch bevor, vielleicht jetzt zum Herbst oder ja, eben dann im nächsten Jahr. Dann hoffe ich, dass ich euch ein klein bisschen Mut machen konnte, denn man hört natürlich viele Horrorgeschichten. Aber wie gesagt, es kann auch alles einfach glatt und schnell und einfach verlaufen. Und was man auch nicht vergessen darf, für die Tierärzte ist das ein Routineeingriff. Bis dann!